25 Birds of People.
And now in season 18. Presented by AVN.
Presented by AVN. Energy on the line.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Birds of People auf Audio CD.at. Und diese Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by AVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein siebter Gast in Season 18 ist Toni Imre, ehemaliger Optionenhändler, jetzt Corporate Finance Experte und Politiker. Lieber Toni, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Wow, was hast du für eine Stimme? Ich höre es über den Kopfhörer. Also du hast hin und wieder ein Mikrofon in der Hand, glaube ich, oder?
Ja, nachdem ich ja so nebenerwerbsmäßig als Politiker unterwegs bin, kommt das gelegentlich vor.
Und wenn ich das jetzt sagen darf, ich darf dich fragen, ein bisschen ein Doppelgänger vom Stocker bis John, oder? Oder?
Naja, ich glaube, ich bin fast einen Kopf größer wie er, aber wir dürften einen ähnlich talentierten Friseur haben.
Ja, wir haben so beide eine leibende Frisur und ich sage einmal, er taugt mir in den ersten Wochen. Politik ist auch so ein bisschen eine Spange, weil du hast meinen zweiten Gast aus Season 1, also du bist mein 402. Gast und der war mein zweiter Gast und seine Tochter war dann meine dritte Gästin, der hat bei dir eine wichtige Rolle. Wir reden über den Mike Lilacher und ihr kennt euch seit ewig, auch aus der Politik, aus der jungen ÖVP, weiß ich aus dem Vorgespräch. Ja, wie hat das damals begonnen mit Mike und dir?
Ja, wir haben uns damals eigentlich über die Politik kennengelernt. Ich habe ja sehr ausführlich und viele Jahre lang studiert und habe meiste Zeit damals eher politisch verbracht und bei der Gelegenheit dann auch den Mike Lilacher kennengelernt, der damals, glaube ich, schon in der Giro-Zentrale war. Mhm. Ja, dann haben wir beide auf seine Anweisung hin in erster Linie jahrelang gezockt, bis wir dann in der Bank wieder zusammengefunden haben. Das ist auch ganz lustig passiert. Ich bin da eines Abends in meinem Stammcafé in Schwechat gesessen und plötzlich hat das Telefon geläutet. Also natürlich nicht das Handy, sondern der Apparat an der Wand.
Es war das noch nicht erfunden worden oder so, das Handy, genau.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. So also irgendwann um 10 am Abend.
Toni Telefon oder sowas.
Ja, genau. Da ist wer dran. Da ist wer dran für dich, Herr Lilacher. Ja. So, aha, gut. Ja. War um 10 am Abend und ja, tatsächlich, der Mike ist dran, fragt mich, was ich denn morgen in der Früh tue und ob ich Zeit habe. Mhm. Und sagt, na, als Student geht das schon. Ja. Habe ich Zeit? Und er sagt, dann kommst du in der Bank vorbei.
Und das war damals schon die erste, oder?
Das war meine Karriere als Investmentbanker, ja.
Genau, und der Mike war schon bei der ersten, damals erste Invest Consult, glaube ich, war das, oder?
Ja, damals gerade übersiedelt, noch nicht Invest Consult, die ist noch dann nicht, erst später gegründet worden. Da hat noch alles tatsächlich im Rahmen der altehrwürdigen Erste Bank unter der Sumse stattgefunden. Mhm. Und erst später ist es dann, um flexibler zu sein, ausgegliedert.
Also in dieser Zeit habe ich dich dann sicherlich irgendwann einmal kennengelernt. Ich habe da nie eine wesentliche Rolle gespielt, bin aber immer im Umfeld gerne dabei gewesen, als ebenfalls junger Bub damals. Ich möchte noch kurz die 80er Jahre bleiben. Ja, also 89 war dann ein super Jahr für den Wiener Markt, auch dank euch. Warst du 85, als dieser Jim Rogers behauptet hat, er hat Wien entdeckt? Warst du da auch dabei?
Noch nicht in der Bank, damals noch privat engagiert. Aber
herumgezockt mit Mike schon.
Ja, ja, natürlich. Ja. Spannend. Aber in der Bank bin ich erst 89 dazugekommen. Und es war, ja, bis in Oktober war es ein gutes Jahr. Dann hat man Grischett. Genau. Im Oktober. Soweit war es gut
und es hat ja dieses 89er Jahr, ich habe in der Anmoderation gesagt, der Sponsor dieser Season ist die EVN, an der Stelle auch danke dafür, die sind 1989 an die Börse gegangen. Du warst bei der ersten Head of Derivatives und ist damals die ÖTOP auch schon langsam entstanden, dann 1991 losgegangen. Was hast du für Erinnerungen an die EVN in der Zeit? Beim IPO wärst du nicht dabei gewesen sein, glaube ich, oder?
Ja, beim IPO war ich nicht dabei. Natürlich, die EVN war das Thema des Jahres damals.
Ja. Der Verbund war ja vorher, die OMV zwei Jahre vorher, ne? Wilde Zeit.
Ja, ja. Ich war am Anfang, also ich komme noch nicht im Handel. Wurde ursprünglich, als ich gekommen bin, im Sales eingesetzt. Meine Chefin damals, die mich auszubilden hatte, hat er dann festgestellt, ich schaue rein wie ein Krokodil und damit war meine Sales-Karriere auch wieder zu Ende. Und
beim telefonischen Abwickeln war ja das wurscht, wenn man ausschaut wie ein Krokodil, oder?
Naja, man hat sich doch auch getroffen und doch. Scheinbar war ich auch am Telefon nicht freundlich genug. Und dann bin ich in den Handel rübergeschoben worden, mehr oder weniger, und durfte mal mit den Nebenwerten anfangen, bevor es dann Richtung Optionsscheine und Optionen gegangen ist. Und da war ich natürlich nur der Junior und die EVN zu handeln, war damals noch was für die Großen, sozusagen.
Bist aber trotzdem schnell Head-Off geworden dann?
Relativ schnell. Es war einfach eine extrem schnelllebige Zeit damals. Nachdem in den 80er Jahren der Rückstand auf die internationalen Märkte in Wien aufgeholt worden ist, hat dann irgendwann mit Ende 89, 90 auch in Wien die Zeit der Optionen, Optionsscheine, Futures, Derivate im Allgemeinen begonnen. Und wir waren die Ersten, damals gemacht hat.
Und da waren ja unglaubliche Zeiten dabei. Das war ja ein richtiger Boom. Ich habe da einen deutschen Gast einmal gehabt, einen Optionsscheinexperten, einen Warrant-Experten. Bei denen ist das damals nicht so ausgeprägt gewesen wie bei uns, dass der Handel in Optionsscheinen ja irre war. Und wir haben im Vorgespräch auch die Shorties erwähnt, also Putz quasi auf fallende Kurse zu spekulieren oder zu Absicherungszwecken einzusetzen. Und die habt ihr ja quasi in den Markt gesetzt als Erfinder für Österreich, sage ich mal, oder?
Ja, in Deutschland ist das wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen, weil die hatten ja schon einen Optionenmarkt in München an der Präsenzbörse, bevor es dann die DTP gegeben hat. Ja. Da hat es dort begonnen. In Österreich gab es ja das noch nicht. Und wir waren noch damals 89, also zumindest gefühlt, sehr weit von jeder Terminbörse entfernt. Und daher sind wir am Anfang den Umweg über Optionsscheine gegangen. Die erste Idee, glaube ich, ist irgendwann Ende 89 entstanden. Ich glaube, es war der CA-Optionsschein, den wir damals gebracht haben. Eine Idee von Mike. Die CA selber war weniger amused.
Da muss man ja nicht fragen als Emittent von einem Optionsschein, wenn man so einen Optionsschein auflegt, oder? Das Underlying muss man nicht fragen.
Nein, muss man natürlich nicht, aber die CA hat das natürlich anders gesehen.
Hat das irgendwie feindlich gesehen, ne?
Ja, genau. Wie man da ihre Aktie überhaupt noch angreifen oder ansprechen darf.
Ja, aber ich glaube, es hat der Aktie nicht so schlecht getan.
Aber es hat erstens der Aktie gut getan, weil wir haben das ja über unsere Bücher gehatcht und die Nachfrage war so gewaltig, wir mussten dann irgendwann einmal aufhören, die Optionsscheine zu verkaufen, weil das im Rahmen unseres Buches nicht mehr möglich war. Ja. Und dann sind wir mit ein paar Einzeloptionsscheinen nachgekommen und ja, in den 1990 war dann auch schon dass die Zeit der Shorties auf Eckerstock Austria und so weiter.
Und die Shorties waren über die kurze Laufzeit? Oder warum ist der Name Shorty entstanden?
Das war einfach die kurze Laufzeit, ja. Wir haben, das ist für den Optionsscheinmarkt ja auch ungewöhnlich, weil eben so kurz, normalerweise geht es eher 6-12 Monate los. Wir haben Serien ab 3 Monate bis zu 12 Monate gebracht. Also wirklich um eine Alternative zu den nicht vorhandenen Optionen.
Ja, ich kann mich erinnern, damals irre Umsätze und es waren einfach tolle Produkte. Wenn du heute auf den Derivate-Markt schaust, da gibt es ja Intraday-Produkte, die oft in wenigen Stunden wieder ausgenockt sind. Schaust du das noch an, solche Sachen?
Nein, die Sachen nicht mehr.
Diese Sachen nicht mehr. 1991 die Gründung dann der österreichischen Termin- und Optionenbörse. Da haben wir die bestehenden Großbanken in Österreich, zu denen die erste natürlich dazugehört, sicher mitgearbeitet. Hast du da irgendeine Rolle gehabt in der Entwicklung der ÖTOP?
Ja, ja.
Arbeitsgruppen und so, Minimo und so.
Da war ich mittendrin nicht nur dabei,
ja.
Weil es hat sich ja 1991 dann, es war aber nicht aus mit den Eckerstock Austria Shorties. Das ist ja dann sehr, sehr schnell professioneller geworden. Die Girokredit ist dann mit Optionen auf den Optionsscheinen auf den WBKI, auf den Börsekammerindex gekommen. Wir sind dann mit den ersten Optionsscheinen auf den ATX gekommen und wir beide waren wahrscheinlich die mit Abstand größten Spieler in diesem Markt und damit natürlich auch mittendrin in der Gründung und Aufsetzen der ÖTOP, weil wir hatten die Erfahrung mit den Büchern, mit den Produkten und waren da federführend daran beteiligt.
Ich kann mich an Geschichten erinnern, da sind bei den Shorties die Calls und die Puts am gleichen Tag gestiegen. Man könnte natürlich sagen, okay, die Volatilität ist insgesamt, ja, aber hast du eine andere Erklärung dazu? Oder also, haben die Leute es einfach nicht verstanden?
So würde man das heute, so würde man das heute erklären, gestiegene, ja, Volatilität. Es hat tatsächlich wirklich damit zu tun, gerade solche Produkte wie die Ecker-Shorties sind ja ausschließlich über das Buch gehedged und gemanagt worden. Und die Nachfrage war nach diesen Produkten war teilweise so groß, dass das einfach die Kapazitäten und die Risikoparameter unseres Buches überschritten haben. Und daher ist das dann schon einmal, wenn es eng geworden ist, vorgekommen, dass dann alle ein bisschen gestiegen sind.
Spannend. Und zum Ecker-Stock Austria, du hast ihn mehrfach erwähnt, muss man sagen, das war damals der Österreich-Fonds über die KG, die verschiedenen Namen, jetzt der erste Asset Management, davor irgendwie Sparinvest oder was auch immer. Ne? Die Ecker war die erste Kapitalanlage, irgendwie, glaube ich.
Ja, genau. Und der hat damit sehr gut den Index, die Kursentwicklung des Wiener Marktes
gespielt. Eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich gehe weiter auf LinkedIn zu deinem nächsten Eintrag, 1991 bis 1997, Head of Trading bei der Investmentbank Austria. Das hat aber anders begonnen, diese Geschichte. LinkedIn nimmt dann immer den letzten Namen natürlich. Ja. Erzähl doch mal.
Naja, die Investmentbank Austria, als sie 1991, im Juni 1991 gegründet wurde, hieß damals noch Windhobener Privatbank.
Die WIP, ne?
Die WIP, genau. Ja. Und war eine Initiative von Mike Lilacher und ein paar anderen Bankmanager.
Toni Imre zum Beispiel, du warst auch
von Anfang an dabei. Nur am Rande.
Am Rande.
Schon mit einer alten Bankkonzession der Bank Austria, die damals, glaube ich, von Anfang an mit 25% beteiligt war. Und erst später, ich glaube Ende 92 war es dann so weit, wurde die zur Gänze übernommen und ist dann zur Investmentbank Austria mutiert.
Gut, Toni, dann frage ich dich jetzt einmal, Süßes oder Salziges darf ich dir anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Also ohne den Mannerschnitten jetzt näher treten zu wollen, bin ich doch für das Salzige, die Soletti.
Dann mache ich das Geräusch dazu und sage an dich in der Händlergeschichte.
Von dir.
Ihr habt ja immer wieder auch irgendwas gehandelt. Ich glaube, es waren aber nicht Mannerschnitten und Soletti, sondern wenn man Händler-Know-how hat, muss man auch sowas wie wir beide da jetzt handeln. Was war denn das?
Es waren Smarties und Mozartkugeln.
Ah, wie geil.
Also der Smarties-Handel hat eigentlich im Geldhandel angefangen, wir haben das dann übernommen. Das war eine ziemlich mühsame Angelegenheit, weil die Smarties sind sortenrein, also farbrein gehandelt worden. Das heißt, wir mussten für das Settlement, für die Lieferung, die sind tatsächlich geliefert worden, mussten wir die teilen und nach Farben sortieren.
Das kann ich mal unglaublich witzig vorstellen.
Da war wirklich Arbeit dahinter. Und wir haben dann auch, nachdem ich aus dem Derivatgeschäft bin, wir haben dann bei der Gelegenheit auch ein paar statistische Unsauberheiten festgestellt, weil die Farben nicht gleichmäßig verteilt waren. Braun war viel weniger drinnen zum Beispiel, wie Rot oder Blau.
Und weißt du, warum die Smarties heißen eigentlich?
Nein.
Weil es auf der Packung steht.
Ach so.
Ja, das ist auch wichtig, was man da über die ganzen Sachen, ich glaube, ihr habt den Handel sehr ernst genommen. Kannst du dich an erratische Preisverzerrungen bei den Underlying Smarties und Mozartkugeln erinnern durch euren Handel? Jetzt nicht am Produkt, das man im Supermarkt kaufen kann.
Preisverzerrungen hat es gegeben, als die anderen dann auch drauf gekommen sind, dass die eben ungleichmäßig verteilt sind und braune Smarties wirklich ein wertvolles Gut sind.
Ehrlich.
Ansonsten hat uns eher das Settlement beschäftigt. Weil damit haben wir natürlich nie gerechnet, das haben da mal in der Vorweihnachtszeit haben wir Mozartkugeln gehandelt.
Kann das auch sein, dass er still
plötzlich,
hat? Entschuldigung, ja.
Tja, plötzlich hat ganz London Mozartkugeln mit uns gehandelt und da haben wir dann ein paar Händler regelmäßig zum Metro schicken müssen, Mozartkugeln einkaufen, die verpacken
und tatsächlich und nach London
expedieren. Ja,
Wahnsinn.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, das irgendwie leibend, dass man sich die Zeit für sowas auch nimmt. Gut, jetzt kommt now to something completely different, nämlich nochmal zur EVN. Hast du in der Phase als Head of Trading bei der Investmentbank Austria auch mit der EVN natürlich gehandelt, nehme ich an, oder?
Ja, ja, da ist mir die EVN dann tatsächlich nämlich als Investor wieder begegnet und das sogar sehr intensiv, weil die EVN, das Treasury der EVN, tatsächlich einer der intensivsten Nutzer der ÖTOP und der dort gehandelten Optionen war.
die EVN selbst, und die haben ja durchaus auch strategische Positionen damals erworben, glaube ich, die österreichische Energie
Wirtschaft irgendwie. Wie sich später dann herausgestellt hat, 25% an der Verbund.
Ja. Genau, da war ich ja schon journalistisch tätig, und ich kann mich noch erinnern, das war natürlich damals auch neu, dass man auch, die haben jetzt Optionen, was heißt das eigentlich? Eine ganz spannende Geschichte hat man Jahre später dann auch in der Immobilienwirtschaft immer wieder gesehen, wo da über Optionen auch Teile gewechselt haben. Und der Ronny Bejcik, du kennst ihn sicher auch, macht das auch sehr gerne immer bei seinen ganzen Sachen. Ich gehe ins Jahr 1997, Toni, und da EOD oder AOD, du warst Managing Director in Wien. Sprechen wir auch noch über die Station kurz, bitte.
Ja, die AOD war zu diesem Zeitpunkt der größte Market Maker an der damals noch Live-Börse in Amsterdam, hat ein paar Jahre davor begonnen zu internationalisieren, hat Broker in London, in New York und an anderen Plätzen gekauft. Und unter anderem war deren Plan, über Wien auch Osteuropa, das war damals im Jahr 97 extrem Hype, wir sind auch dort die ersten Optionsbörsen aufgekommen, und das war der Plan damals.
Und du als MD in Wien zuständig. Und dann ist es schon langsam in die Selbstständigkeit gegangen. Schon langsam, oder? Was waren dann die Motive zu sagen, so jetzt machen Stichworte C4, sprechen wir auch darüber kurz. Neues Jahrtausend, und muss man sich irgendwann selbstständig machen?
Ne? Ja, also zum einen war es natürlich, dass die 90er in Summe sicher das Jahrzehnt der Derivate und der Privatisierungen in Österreich waren. Mhm. Mit Ausgängen der 90er Jahre und einer damals schon ganz klaren Konzentration des Marktes und damit der Wegfall vieler Handelspartner auch in diesen Marktsegmenten ist immer schwieriger und vor allem kleiner geworden. Da war nicht mehr viel Platz. Und auf der anderen Seite hat mich das Thema schon immer interessiert. Also wir waren als C4 dann in den folgenden 10 Jahren in erster Linie bei der Finanzierung von Seed-Startup-Unternehmen und Wachstumsunternehmen tätig, in erster Linie mit Venture-Kapital oder im Bereich Corporate Venturing.
Da habe ich zum Beispiel einen leibenden Beitrag gefunden bei dem Polytech-IPO. Wart ihr irgendwie beteiligt auch, glaube ich, oder?
Da waren wir im Vorfeld beteiligt.
Da war es im Vorfeld, ja. Da habe ich irgendwas gefunden, was da auf LinkedIn herumsteht. Da habt ein Advisory für irgendjemand gemacht. Finde ich gut, großartig. Polytech, schöne Geschichte.
Ja, wir hatten einen Partner in Frankfurt. Das war damals die Deutsche Equinet. Das war eine Spezialinvestmentbank für den Small- und Mid-Cap-Bereich, die aus der Dresdner heraus irgendwann einmal entstanden ist, und mit denen haben wir sehr eng kooperiert, und im Zuge dessen haben wir auch die Politik gemacht, gemeinsam mit Lehman.
Es war ja die beste Zeit, wenn ich jetzt mal den Einstieg, den wir gezeichnet haben, 85 und 89 mit den zwei Traumjahren, waren die Nullerjahre 2002 bis 2007 bis Lehman die beste Zeit, die wir in Wien je gehabt haben, ATX 1000 auf 5000. Warst du da auch als Investor oder über die C4 hinaus noch irgendwie beteiligt an Transaktionen oder als aktiver Asset Manager? Hast du da diesen Boom irgendwie mitnehmen können noch in deiner Karriere? Was jetzt die Preise betrifft, ja.
Wir waren bei der ein oder anderen Transaktion noch beratend beteiligt, aber jetzt nicht im Bereich des Asset Managements. Das hat während der Zeit gerade passiert, also die Höchststände, die historischen in Wien, sowohl was Preise als auch was Volumina betrifft, weil ich glaube, die waren damals ja auch.
Die Volumina, die waren irre, 20 Milliarden im Monat damals. Heute sind im Schnitt 6 Milliarden da. Also wir haben uns nie wieder erholt von diesem, damals die Deutsche als größter Marktteilnehmer. Also war ja sehr, sehr spannend. Ja, leider. Ja. Gut, C4 haben wir besprochen, und innerhalb der C4, glaube ich, gab es auch eine Tochter, die Grey Fox, und die wurde immer mehr deine, diese Tochter.
Ja, damals innerhalb der C4 noch C4 Specialty Pharma Management, weil eine unserer Aktivitäten auch die Finanzierung von Biotech und Healthcare Unternehmen war, also vor allem im Biotech-Bereich waren wir relativ stark, da haben wir auch Corporate Venturing Projekte.
Das war ja dein persönliches gemacht. Baby auch in der C4.
Da habe ich mich in erster Linie darum gekümmert, ja.
Was hat dich an der Branche so fasziniert?
Wieder back to the roots. Nachdem ich mich da intensiver damit auch international auseinandergesetzt hat, hat sich herausgestellt, dass die Finanzierungsstruktur und die Investmentstruktur im Biotech-Bereich sehr ähnlich wie die im Film- und Gaming-Bereich ist und die ist sehr optionsorientiert.
Okay, also immer wieder back to the roots.
Ja, spannend. Mir waren ja Aktien grundsätzlich immer viel zu riskant. Ich habe mich ja lieber mit den Optionen beschäftigt.
Also
Dann habe ich es noch rechnen können. Da habe ich mich nicht um das Underline kümmern müssen.
Und da ist natürlich auch in der Vergütung für die Founder einiges möglich gewesen, wenn Milestones da war, über so Optionsprogramme nehme ich an, oder? Auch dieses Know-how, ist das eingeflossen?
Das ist bei der Strukturierung von Beteiligungsmodellen natürlich eingeflossen, aber die Anmerkung vorher zwar in erster Linie in Bezug auf das Portfolio-Management.
Okay, verstehe. Ja. Und die Grayfox, wie gesagt, die ist ja jetzt, glaube ich, dein Vehikel, oder? Das ist so geworden.
Wir haben uns dann irgendwann 2011 oder 2012 haben wir uns dann getrennt. Ein bisschen aus der Notwendigkeit der Marktumstände heraus, weil insgesamt das Timing der C4 jetzt nicht ganz so optimal war. Wir haben 2000 begonnen, sind direkt in die Folgen der Dotcom-Bubble, also des Platzens der Dotcom-Bubble gekommen, was sehr vielen Venture-Fonds, vor allem in Deutschland, in weiterer Folge dann das Leben gekostet hat. Und die Szene, die Venture-Szene hat sich in Wirklichkeit in Kontinentaleuropa zumindest nie wieder davon erholt und wir sind ähnlich wie im Aktienmarkt auch dort nie wieder an dieses Aktivitätsniveau herangekommen, auch weil es da jetzt nicht die richtige politische Unterstützung und Verständnis dazu gibt. Und damit sind uns gerade für Seed- und Startup-Finanzierungen die Finanziers weggefallen.
Lustig, wir nehmen die Folge am 27. März auf, wir senden am 2.4. Am 27. März ist die Bet & Win damals an die Wiener Börse gekommen, 68,5-fach überzeichnet, war auch stark Venture Capital finanziert, ist mit einer Sportwetten-Story an die Börse gegangen, ohne noch eine Webpage gehabt zu haben, ich kann mich noch genau erinnern, und trotzdem 68,5-fach überzeichnet. Wir haben in dieser Zeit noch einen Venture Capital Private Equity Award für Österreich gemacht mit der IV. Und wie du auch selbst den Markt gezeichnet hast, gab es dann keinen politischen Support mehr und die Szene ist eigentlich ziemlich kaputt geworden, muss man sagen. Ne?
Ja, also bis auf ein paar private Initiativen und Investorzirkeln gibt es eigentlich seit Jahren leider nicht mehr in Österreich.
Ja, schade drum. Irgendwie dieses Stück fehlt hier irgendwie und auch die spannenden Startups und Scale-Ups, die gehen dann lieber, wenn sie gehen, an andere Börseplätze. Wir haben jetzt in den 20er Jahren, sind wir schon über der Hälfte darüber, noch kein einziges IPO in Wien gehabt, ja, mit direkter Aktienausgabe.
Ja, und es ist auch schwierig, wo das in Zukunft herkommen soll, weil uns genau dort im vorbörslichen Bereich der gesamte Finanzierungsunterbau fehlt.
Das war schon wieder ein bisschen eine politische Antwort, glaube ich auch. Gell? So ganz leicht. Ich komme dann noch dazu. Wir sprechen jetzt noch über die Grayfox kurz. Was macht die heute? Was ist das Leistungsangebot der Grayfox?
Also im Wesentlichen bin ich das Leistungsangebot der Grayfox.
Das ist eine ganze Menge, ne? Kopf größer als der Stocker, ist eine ganze Menge.
Und ich mache in der Grayfox Interimsmanagement und Management auf Zeit, vor allem im Finance-Bereich.
Mhm. Also CFO zum Beispiel.
Dem bin ich treu geblieben, CFO, also alle Themen, wenn es um Corporate Finance geht, wenn es um M&A geht.
Mhm. Dann, sind das Restrukturierungen, Wachstum, Akquise oder was ist da, warum holt man den Toni als CFO?
Immer wenn es schwierig wird.
Schon, gell?
Im Normalfall, ja, weil wenn alles gut läuft, braucht man mich nicht. Aber immer dann, wenn es Probleme gibt, wenn die Projekte komplizierter werden, wenn es schwieriger wird, die Finanzierungen aufzustellen.
Und irgendwann überlegt, dass man so eine Beziehung auf Zeit, was ja so ein Interim eigentlich im Namen schon drinnen hat, dann noch fortführt und du andockst so in einem Unternehmen oder ist das gar nichts für dich?
Eigentlich hat das recht gut funktioniert und hat auf die Art und Weise Spaß gemacht, weil ich will jedenfalls nicht, dass das Routine dann wird.
Ich gehe jetzt wieder auf die Politik. Du bist als Politiker anmoderiert worden, bist tätig in Schwechat, hast du erwähnt auch und ich kann mich noch erinnern, ich habe dich kontaktiert und du hast gesagt, aber an der Wiener Börse bin ich nicht mehr so aktiv. Wie siehst du jetzt als jemand, der ganz, ganz nah dran war, jahrzehntelang, sage ich mal, den Wiener Markt heute oder schaust gar nicht mehr hin?
Doch, ich schaue schon noch hin. Ich darf ein wenig das Familienportfolio managen und bin somit auch noch als Investor zumindest ein bisschen drinnen. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, es fehlt ein bisschen der Unterbau. Mhm. Es sind ein paar Sachen in die falsche Richtung gegangen, fürchte ich, in den letzten 10, 20 Jahren, die man wahrscheinlich nur mehr schwierig aufholen kann. Zum Teil ist es nicht beabsichtigt gewesen, einfach die Konzentration im Bankenbereich, das Wegfall von Market-Playern, die den Markt entsprechend supporten und auch die in Österreich stark vertretenen kleinen und mittleren Unternehmen an der Börse betreuen, weil außer einer Hand oder zwei Handvoll wirklich starken Werten im ATX muss man sich um die Werte kümmern, muss sie aktiv verkaufen. Da helfen die internationalen Marktteilnehmer auch nicht viel, weil die kommen nicht von selber. Mhm. Auf der einen Seite und auf was wir auch schon eben vorher angesprochen haben, ist es fehlt der Nachwuchs von unten, weil man aus der Startup-Szene viel zu wenig nachbekommen, mangels Finanzierung.
Wenn ich dich jetzt als Schnittmenge aus Politiker und langjährigen aktiven Player am Wiener Kapitalmarkt schon vis-à-vis sitzen habe, ja, politisch ist nicht viel weitergegangen in den vergangenen Jahren, auch nicht unter ÖVP-geführten Finanzministerien. Wie geht's da? Wirst du da eingeladen in so Arbeitsgruppen manchmal vom Finanzministerium? Weil es wäre, glaube ich, auch steuerlich ein bisschen was zu tun und irgendwie insgesamt diesem Markt wieder ein bisschen mehr Bedeutung zu geben, auch in der politischen Tagesarbeit.
Na, leider nicht, wobei ich dazu sagen muss, aus einer gewissen Leidenschaft heraus in den letzten Jahren wieder ausschließlich kommunalpolitisch aktiv bin als Wirtschaftsstadtrat in Schwechat. Aber du hast natürlich vollkommen recht und das muss ich als gestandener christlich-sozialer leider eingestehen, dass die letzten Regierungen, die im Bereich Kapitalmarkt was weitergebracht haben, die Regierungen Wranitzky und Schüssel 1-2 waren. Mhm. Und seitdem ist auch leider Gottes auch unter schwarzen Finanzministern da nichts mehr passiert.
Ich bin da dankbar, dass du auch den Wranitzky jetzt erwähnt hast, weil da ist nämlich wirklich viel weitergegangen, damals auch in den 90ern, auch mit Lazina und so weiter. Da ist wirklich Tolles vereinfacht worden. Ja,
da sind die Privatisierung in Wirklichkeit losgegangen. Da hat man vor Tech, vor Stahl und so weiter. Ja, und darauf hat es in den Nullerjahren dann aufgesetzt.
Ja. Naja, was soll man machen? Abschließend noch, Homebuy ist noch ein bisschen da in deinen Veranlagungen oder der geht nie ganz weg, glaube ich, oder?
Nie.
Sehr gut. Toni, vielen lieben Dank, dass du bei mir im Studio warst. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die vielleicht irgendwie in die Branche einsteigen wollen und die Option jetzt nicht die ist, dass man im Kaffeehaus auf einen Anruf von Mike Lilach erwartet? Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst aus deiner langen Karriere? Ich meine jetzt nicht als Investor, sondern wenn ich einen Job suche, wenn ich irgendwo Hiring bin.
Also auch wenn manches jetzt in der letzten halben Stunde vielleicht nicht ganz so positiv über den vor allem österreichischen Kapitalmarkt geklungen hat.
Vergangenheit schon.
Es ist einer der tollsten Jobs,
ja.
Die man im Wirtschaftsbereich haben kann. Ja. Und wer immer nur ein bisschen Interesse in die Richtung hat, sollte es ausprobieren, sollte eintauchen. Heutzutage ist ja das relativ einfach. Es gibt so viele gute Online-Anbieter von wirklich guten Brokerage-Lösungen, sodass der Zugang zum Markt in Wirklichkeit ein wesentlich leichter für den Privaten ist als für uns damals als Bank in den 90ern.
Klar. Und auch sehr kostengünstig, ne, für den Privaten.
Sehr, sehr, sehr kostengünstig und niederschwellig. Also bei Optionen wird es dann ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich geht schon. Ja,
genau.
Und da muss man rein und dann wird man vielleicht Blut lecken, wenn es einen wirklich interessiert, dann kann man sich noch vertiefen und das sollte man tun. Und ich kann nur sagen, es ist es wirklich wert.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Toni, vielen lieben Dank, dass du mich bei mir im Studio besucht hast. Es war ein Volksfest, mit dir zu plaudern. Die wunderbare Phase im alten Jahrtausend nochmal Revue passieren zu lassen. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese wieder mal maximal inspirierenden Antworten vom Toni. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke für die Einladung und Ciao.
Ciao, ciao. Der sagt das Ciao viel cooler als ich.
Sounded by Eva Wen. Energy, water, life.